Charles Darwin. Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Es gibt viele Bücher, die als bahnbrechend oder wegweisend bezeichnet werden. Doch für Darwins Die Entstehung der Arten griffe sogar diese Beschreibung zu kurz. Das Buch, das auf den Erkenntnissen aus Darwins Weltreise mit der HMS Beagle und darauffolgender Forschung beruht, gehört bis heute zu den einflussreichsten wissenschaftlichen Publikationen überhaupt. Wie lässt sich die unglaubliche Artenvielfalt der Welt erklären? Verändern sich die Spezies? Und wenn ja, wie funktioniert das? Während der Zoologe Jean-Baptiste Lamarck noch geglaubt hatte, die Veränderung der Arten erfolge durch aktive Anpassung an die Lebensumstände, wartete Darwin mit einer indirekten und, wie sich herausstellen sollte, überzeugenderen Lösung auf. Die Evolution durch natürliche Selektion. Diese Blinks stellen dir ihre wichtigsten Grundgedanken vor. Blink Nummer 1. Der Mensch fand früh heraus, wie sich durch gezielte Selektion Unterarten züchten lassen. Die Haustierarten unserer Welt gliedern sich in Unterarten oder Rassen, die aber letztlich nur Varietäten einer einzelnen Spezies sind, also mehr oder weniger leichte Abänderungen der ursprünglichen Art. Doch wusstest du, dass alle diese Unterarten von einem einzelnen gemeinsamen Vorfahren abstammen? Nehmen wir zum Beispiel die unterschiedlichen Haustaubenrassen, etwa die englische Carrier-Taube mit ihrem auffällig langen Hals oder der Brünner Kröpfer mit seinem kugelförmig aufgeblasenen Kropf. Beide Rassen sind Nachkommen der wilden Felsentaube, wie alle anderen Taubenrassen auch. Und in beiden Fällen spielt der Mensch eine tragende Rolle. Denn seit wir Menschen uns im späten Jungpleistozän, also vor mehr als 10.000 Jahren, erstmals in der gezielten Zucht von Nutztieren versucht haben, haben wir unsere Zuchtfähigkeiten stets verbessert. Im 19. Jahrhundert waren wir darin schließlich so gut, dass der britische Taubenzüchter Sir John Sebright damit prahlte, in nur 3 Jahren eine Taube mit jeder beliebigen Färbung und Farbmusterung züchten zu können. Der Schlüssel zu dieser gezielten Differenzierung ist die Zuchtwahl oder Selektion. Und diese funktioniert folgendermaßen. Haustierrassen unterscheiden sich durch Merkmale, die wir Variationen nennen. Der knuffige Mops ist zum Beispiel durch seine kurze und faltige Schnauze charakterisiert. Um eine solche Rasse zu schaffen, beginnt die Züchterin mit einer Gruppe Mischlingshunde. Daraus wählt sie die Hunde mit den kürzesten Schnauzen, um diese miteinander zu paaren. Und da alle tierischen Nachkommen die Eigenschaften ihrer Eltern vererben, haben die Welpen dieses Wurfs im Schnitt kürzere Schnauzen als die Tiere der vorherigen Generation. Aus diesem Wurf wählt die Züchterin erneut die Hunde mit der kürzesten Schnauze zur Paarung aus und wiederholt den Prozess im Laufe mehrerer Generationen. So werden die Schnauzen der Nachkommen immer kürzer, bis irgendwann süße, aber hoffnungslos kurzatmige Möpse herauskommen. Die Sache hat nämlich durchaus einen Haken. Die Züchterin kann zwar einige, aber längst nicht alle Selektionsprozesse kontrollieren. Und die erstaunlichsten und schockierendsten Ergebnisse menschlicher Zuchtwahl kommen versehentlich zustande. Stell dir nur vor, ein Taubenzüchter züchtet Vögel mit langen Schwanzfedern. Doch er weiß nicht, dass das stetige Wachstum der Schwanzfedern auf Dauer auch die Knochenstruktur im Taubenposterior verändert. Durch derartige Unkenntnis sind über die Jahrhunderte Arten wie die englische Pfautaube entstanden, die ihren Namen ihrem trichterförmig gefächerten Schwanz verdankt. Blink Nummer 2. Die Natur selektiert vorteilhafte Merkmale und formt vielfältige Spezies. Was wäre nun, wenn die Natur, genau wie unsere Züchterin, bestimmte Organismen zur Vererbung bestimmter Merkmale brächte und so nicht nur neue Varietäten, sondern komplett neue Arten erschüfe? Wir könnten diesen Prozess als natürliche Selektion bezeichnen und wir können davon ausgehen, dass alle Arten innerhalb einer übergeordneten Gattung, also eng miteinander verwandte Arten, von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Pferde, Zebras und Esel sind zum Beispiel allesamt Nachfahren der Gattung Equus. Der Selektionstheorie zufolge entscheidet die Natur darüber, welche Arten bei diesem langen Prozess überleben oder aussterben. Schließlich ist das Leben in der Wildnis gefährlich und alle Lebewesen in ihr kämpfen unentwegt ums Überleben. Sie befinden sich in einem ewigen Wettstreit um Nahrung und Schutz und müssen sich gegen natürliche Feinde und den stetigen Wandel der Umweltbedingungen behaupten. Deshalb sterben viele Organismen, bevor sie sich reproduzieren können. Doch was genau entscheidet darüber, welche Organismen überleben? Laut der Selektionstheorie liegt der Schlüssel in der Variation der Merkmale. Stell dir vor, du bist ein Vogel und musst mit unzähligen anderen Vögeln um Insekten und Würmer kämpfen. Und jetzt stell dir vor, dein Schnabel wäre härter und robuster als die deiner Geschwister. Du könntest womöglich eine neue Nahrungsquelle erschließen, indem du die Rinde eines Baums zerhackst und an die darunter lebenden Insekten gelangst. Die Beschaffenheit deines Schnabels verschafft dir also einen Vorteil gegenüber deinen Geschwistern. Du hast nun Zugang zu einer neuen und privaten Nahrungsquelle, die dir das Überleben sichert, während deine weichschnäbeligen Geschwister sterben. Nun vermehrst du dich und vererbst den festen Schnabel an deine Nachkommen. Von den Küken in deinem Nest haben erneut diejenigen mit den härtesten Schnäbeln die größten Chancen auf Überleben und Reproduktion. So würde jede weitere Generation sukzessive Vögel mit immer härteren Schnäbeln hervorbringen, bis irgendwann eine Spezies mit außergewöhnlich robustem Mundwerk wie der Specht entsteht. Damit wäre der Specht das direkte Ergebnis dieses natürlichen Selektionsprozesses, den wir dann als Abstammung mit Modifikation bezeichnen. Die natürliche Selektion begünstigt also Organismen mit bestimmten Vorteilen, die sich dann im Zuge der Weitervererbung immer stärker ausprägen. Der Artenwandel wird aber durch eine weitere Dynamik beeinflusst, die sexuelle Selektion. Blink Nummer 3. Die natürliche Selektion wird auch durch die sexuelle Selektion und Diversifizierung beeinflusst. Auch die sexuelle Selektion innerhalb einzelner Arten provoziert und verfestigt Variationen. Männliche Tiere kämpfen nämlich nicht nur ums nackte Überleben, sondern buhlen außerdem mit ihren gleichgeschlechtlichen Artgenossen um die Gunst reproduktionsfähiger Weibchen. Die Weibchen wiederum wählen Männchen mit Eigenschaften, die ihnen attraktiv erscheinen und sich so im Laufe der Generationenfolge als feste Merkmale etablieren. Nehmen wir das Truthuhn. Die Weibchen dieser Art, die Truthennen, entschieden sich bevorzugt für Männchen, denen die Haut zwischen den Augen besonders schlaff herunterhing. Die Gründe für diese Präferenz seien dahingestellt, denn Schönheit liegt bekanntlich im Auge der Betrachterin. Fest steht aber, dass sich diese Hautpartie über Generationen hinweg vergrößerte und heute den charakteristischen Hautlappen der Truthähne formt. Doch ein Truthahn überlebt nicht allein wegen dieses Hautlappens. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Diversifizierung. Eine Spezies stirbt nur dann nicht aus, wenn sie ihre Populationsgröße halten oder steigern kann. Und dafür muss sie kontinuierlich neue Wege finden, um zu überleben, sich also diversifizieren. Betrachten wir auch hier ein Beispiel. Der Selektionstheorie zufolge gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt der Evolutionsgeschichte lediglich eine Art von fleischfressenden Vierbeinern. Die Exemplare dieser Spezies paarten und vermehrten sich, bis irgendwann nicht mehr alle Nachkommen auf demselben Territorium überleben konnten. Also mussten die fleischfressenden Vierbeiner sich neue Gebiete und Nahrungsquellen erschließen. Manche zogen in feuchte Sumpfgebiete, um sich von Fischen zu ernähren. Andere suchten Schutz und Nahrung in den Wäldern. Die Tiere passten sich über Generationen hinweg immer besser an die neuen Umweltbedingungen an, bis aus anfänglichen Variationen vollkommen neue Arten entstanden. So entwickelten sich die Vierbeiner in den Flussläufen zu Ottern und die Baum- und Strauchbewohner wurden zu den heutigen Faultieren. Die anhaltende Diversifizierung bedeutet aber auch, dass immer mehr Arten um dieselben Ressourcen kämpfen. Und im nächsten Blink hören wir, warum selbst dieser Überlebenskampf eine wichtige Rolle spielt. Blink Nummer 4. Die Natur hält das Wachstum konkurrierender Populationen im Gleichgewicht. So weit, so gut. Die natürliche Selektion führt also auf verzwickte, aber elegante Weise zur Entwicklung der Merkmale, die das Überleben bestimmter Arten sichern. Und jene Arten, die diese Merkmale nicht entwickeln können, schwinden und sterben aus. Aber warum eigentlich? Wozu die grausame Auslese? Weil die Natur die Populationsgrößen aller Arten im Gleichgewicht hält. Und so hart es klingt, bei einer derart monumentalen Aufgabe ist kein Platz für Mitleid. Keine Population kann unendlich wachsen. Denkt nur an einen frisch gepflanzten Setzling. Das Pflänzchen kann im neuen Boden nicht überleben, wenn die Erde bereits mit anderen Pflanzen durchsetzt ist, die Sonnenlicht und Nährstoffe abgreifen. Oder nimm Hasen. Explodiert eine Population der knuffigen Klopfer, steigt das Nahrungsangebot ihres natürlichen Erzfeindes, der Füchse. Diese können sich folglich üppiger ernähren und produktiver fortpflanzen. Und die vielen neuen Füchse fressen wiederum noch mehr Hasen und begrenzen so das Wachstum der Hasenpopulation. Das sind nur zwei Beispiele für die sensible Komplexität natürlicher Ökosysteme. Ausschlaggebend für das Überleben einzelner Arten ist bei alledem, wie unzählige Organismen und Faktoren zusammenspielen, von Pflanzen und Insekten über größere Tiere bis zu Krankheiten und dem Klima. Das bedeutet aber auch, dass selbst die kleinsten Veränderungen über Leben und Tod entscheiden. Stell dir die Geschichte des Lebens wie einen gigantischen Baum vor und die Arten der Tier- und Pflanzenwelt als dessen Zweige. Jeder neue Zweig ringt mit seinen Nebenzweigen ums Überleben. Die langfristige Diversifizierung der Arten beschert dem Lebensbaum neue Zweige, die sich erneut diversifizieren und somit zur Entstehung neuer Arten führen und so fort. Überlebt ein Zweig lange genug, wird er zum Ast, aus dem neue Zweige sprießen, die erneut miteinander in Konkurrenz stehen. Wenn eine Art ausstirbt, geht kein weiterer Wandel aus ihrem Ast hervor. So wachsen im Laufe der Zeit nur bestimmte neue Zweige zu starken Ästen heran, aus denen die neuen Arten der Zukunft entstehen. Blink Nummer 5. Variation entsteht durch diverse Prozesse. Die Natur produziert eine faszinierende Bandbreite an Variationen, von riesigen verhornten Schnäbeln bis zu gummiartigen Schwimmfüßen. Wir haben gesehen, dass ein Teil dieser Vielfalt durch Wettbewerb entsteht. Aber woher kommt der Rest? Variation entsteht auch, wenn die natürliche Selektion im Laufe vieler Generationen auf Veränderung der Lebens- und Umweltbedingungen reagiert. Und die Gattung der Mammute zeigt besonders eindrucksvoll, dass sich viele Variationen durch den natürlichen Klimawandel entwickeln. So bevölkerte das erste eindeutige Mitglied der Gattung, das Mammutus africanavus, während der Eiszeit die schneeverwehten Landschaften Nordafrikas. Als sich aber das Klima erwärmte und das Eis zum Schmelzen brachte, wurde das dicke Fell des Mammuts unpraktisch. Die natürliche Selektion reproduzierte daher den Vorteil des dünneren Fells und führte zur Entstehung des weniger dicht behaarten Südelefanten. In anderen Fällen entsteht Variation durch die Nichtnutzung bestimmter Körperteile. So auch beim modernen Strauß, der sich vermutlich für Lebensräume entschied, die sich leichter durch Fußtritte als durch Flügelschläge verteidigen ließen. Die stete natürliche Selektion führte schließlich zur Entwicklung des Straußenvogels mit seinen kräftigen Beinen und flugunfähigen Flügeln. Dazu kommen die Faktoren Wachstum und Reproduktion. Alle Organismen sind anfangs klein. Ein Baum wächst aus einem Samen und jedes Tier beginnt sein Leben als Embryo oder Larve. In diesen frühen Stadien ist der Organismus so kompakt, dass Variationen an einer Stelle zwangsläufig zu Variationen an anderer Stelle führt. Das erklärt, warum Gürteltiere neben der wohl sonderbarsten Haut im Tierreich auch die merkwürdigsten Zähne haben, nämlich solche ohne Zahnschmelz. Dieser Zusammenhang ist ein Beleg für das empirisch erforschte Gesetz der Wachstumskorrelation. Es besagt, dass bestimmte Merkmale stets gemeinsam und niemals getrennt voneinander auftreten. Und zu guter Letzt weisen verwandte Arten häufig ähnliche Merkmale auf. So werden die Beine vieler Pferde von zebraartigen Streifen geziert, während die Farbmuster an den Schultern anderer Pferde an Eselsfell erinnern. Diese Ähnlichkeiten lassen sich durch die Theorie der Abstammung mit Modifikation erklären. Wir erinnern uns, dass Pferde, Zebras und Esel von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, der vermutlich wie eine ganz körperlich gestreifte Kombination der drei Arten aussah. Heute gibt es aber nur noch wenige Pferde- und Eselrassen mit solchen Streifen, während Zebras nach wie vor immer ihre Streifen erben. Eine nicht-evolutionäre Perspektive kann diese Ähnlichkeiten nicht erklären. Denn wenn die Arten der Welt wirklich unveränderlich wären, die Natur oder eine höhere Macht sie also geschaffen hätte, wie wir sie heute kennen, warum hätten Pferde, Esel und Zebra dann allesamt ähnliche Streifen? Blink Nummer 6. Die Theorie der Abstammung mit Modifikation lässt sich gegen Zweifel verteidigen. Die Theorie der Abstammung mit Modifikation wurde im Laufe der Zeit immer wieder angezweifelt, aber diese Einwände lassen sich entkräften. Ein Hauptargument der Kritiker basiert auf der Tatsache, dass wir keine Übergangsformen zwischen den bekannten Arten sehen. Der Theorie der Abstammung zufolge habe es schließlich unzählige Übergangsarten gegeben, von denen die uns heute bekannten Spezies abstammen. Warum fehlt von ihnen dann jede Spur? Erstens, weil die natürliche Selektion ein extrem langwieriger Prozess ist, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort stets extrem wenige sichtbare Arten hervorbringt. Zweitens bedeutet die natürliche Auslese zwangsläufig, dass die Übergangsarten aussterben, sobald die neuen und besser angepassten Spezies entstehen. Beides führt dazu, dass wir immer nur einen Bruchteil der Arten sehen, die die Evolution hervorbringt. Nehmen wir als Beispiel erneut den Specht. Wir kennen diesen Vogel aus seinem natürlichen Habitat, sehen aber nicht all seine verschiedenen Vorfahren. Doch die fehlende Sichtbarkeit der Übergangsformen widerlegt nicht die Theorie der natürlichen Selektion. So spricht vieles dafür, dass die natürliche Selektion im Laufe der Jahrtausende die komplexesten Veränderungen bewirkt hat. Denken wir nur an ein so komplexes Körperteil wie das Auge. Selbst unter Krebstieren gibt es hier ein beeindruckendes Maß an Variation. Manche Arten haben doppelte Hornhäute, andere nicht. Eine so hohe Vielfalt innerhalb eines einzigen biologischen Unterstamms erklärt, wie sich eine hochkomplexe Struktur wie das menschliche Auge entwickeln konnte. Oder nehmen wir die Fledermäuse. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die flatternden Säugetiere ursprünglich von vierfüßigen Landwirbeltieren abstammen. Ein faszinierendes Beispiel für eine mögliche Übergangsart in dieser Evolution ist die Flughaut der auch als Flattermakis bezeichneten Riesengleiter. Die katzengroßen Tiere haben eine robuste Hautmembran zwischen Hals, Schwanz und Gliedmaßen, die sie beim Absprung für bis zu 70 Meter lange Gleitflüge aufspannen. Und schließlich erklärt die natürliche Selektion auch die Entwicklung von Organen, die uns heute nutzlos erscheinen. Wir erinnern uns an die Flügel der Strauße. Oder warum sollte die Natur etwas so Sinnloses wie den Schwanz einer Giraffe erschaffen, der einzig dazu dient, Fliegen und Mücken totzuschlagen? Nun, die Vorfahren unserer heutigen Giraffen haben eventuell in Gegenden gelebt, in denen diese Insekten tödliche Krankheiten übertrugen. Unter solchen Umständen war eine integrierte Fliegenklatsche womöglich ein überlebensnotwendiges Körperteil. Blink Nummer 7. Die Theorie der Abstammung mit Modifikation erklärt Instinkte und die Sterilität bei Kreuzungen. Wir haben also gesehen, wie sich die Entstehung neuer Variationen und Arten erklären lässt. Die Theorie der Abstammung mit Modifikation erlaubt aber noch weitere Schlüsse. Sie erklärt nämlich auch die Evolution von Instinkten und die beeindruckende Vielfalt dieser angeborenen Verhaltensmuster. Vom geometrisch perfekten Bautrieb der Honigbienen bis zum Instinkt der Vögel, stabile und sichere Nester zu errichten. Dieser Theorie nach entstehen diese Instinkte auf nahezu identische Weise wie körperliche Merkmale. Alles dreht sich um die Optimierung der Überlebenschancen. Vögel, die stabile Nester bauen, schaffen größere Sicherheit für das Schlüpfen ihrer Küken. Und so sichern sich die besten Nestbauer einer jeden Generation die besten Chancen auf Fortbestand und Reproduktion. Im Laufe der Generationen entwickelt sich der Instinkt zum guten Nestbau daher zum angeborenen Verhaltensmuster. Außerdem erklärt die Abstammung mit Modifikation ein weiteres spannendes Phänomen. Die Tatsache, dass sich unterschiedliche Spezies nur sehr selten miteinander fortpflanzen. Durch die natürliche Selektion entstehen nämlich auch Variationen in den jeweiligen Reproduktionssystemen. Das wiederum führt dazu, dass die Kreuzung verschiedener Arten wenige oder gar keine Nachkommen hervorbringt und wir nicht einfach Hunde und Katzen paaren können, um neue knuffige Haustierarten zu schaffen. Werden zwei Spezies doch erfolgreich gekreuzt, produzieren sie meist sterile Nachkommen. Ein Paradebeispiel hierfür ist das auch Muli genannte Maultier, die kaum reproduktionsfähige Kreuzung aus Pferdestute und Eselhengst. Wichtig ist, dass die Sterilität in unserer Theorie kein natürliches Zuchtziel ist, sondern ein Nebenprodukt der Auslese anderer Merkmale. Nehmen wir erneut unsere geliebten Hunde und Katzen. Sie stammen von einer gemeinsamen Überart ab, deren Mitglieder sich problemlos miteinander fortpflanzten. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt der Generationenfolge hatten sich ihre Nachfahren und deren reproduktive Systeme so weit auseinanderentwickelt, dass sie sich nicht länger erfolgreich miteinander paaren konnten. Die Theorie der Abstammung mit Modifikation liefert also eine plausible Erklärung dafür, wie Sterilität als evolutionäres Nebenprodukt entstehen kann. Die Sterilität ist also nicht das Zeugnis einer übermächtigen Schöpferkraft, die die Vermischung von Arten verhindern will, sondern lässt sich plausibel mit den Mitteln der Wissenschaft erklären. Übrigens, wir haben gesehen, dass Pferde und Esel so gut wie immer sterile Nachkommen produzieren. Es gibt allerdings Spezies in der Natur, die nach einer durchaus schwierigen Kreuzung tatsächlich fruchtbare Nachkommen zeugen. Dazu zählen unter anderem bestimmte Pflanzenarten wie die Nelken. Es gibt also selbst innerhalb der Sterilität Variationen. Blink Nummer 8. Fossile Funde liefern stichhaltige Beweise für die Theorie der Abstammung mit Modifikation. Fossile Funde rund um den Globus bieten immer wieder Belege für die Evolutionstheorie. Ihre Kritiker aber stürzen ihre Einwände auf genau diese Funde. Wenn die natürliche Selektion wirklich unzählige Übergangsarten hervorgebracht hat, warum gibt es von ihnen dann so gut wie keine versteinerten Spuren? Das liegt zum einen daran, dass sich nicht alle Pflanzen- und Tierarten durch Fossilisation konservieren lassen. Nur Organismen mit Knochen oder Schalen können fossilieren. Und auch das nur, wenn sie nach dem Tod unter einer dicken Schicht aus Sedimenten und Wasser begraben werden. Die steigende Einbettung erhöht den Druck auf die Sedimente, führt zur Aushärtung der Erdschichten und schützt die Knochen und Schalen vor dem Verfall. So gesehen ist die Gesamtheit aller fossilen Funde wie ein dickes Buch, in dem bislang nur wenige Seiten lesbar bedruckt sind. Doch das Schöne ist, dass uns diese Fragmente wertvolle Einblicke in die Vergangenheit liefern. Die Experten hinter dieser besonderen Lektüre kommen aus der Paläontologie und der Geologie. Und die Ergebnisse ihrer Spurensuche liefern schlagkräftige Argumente für die Theorie der Abstammung mit Modifikation. So sprechen zum einen viele Fossile für sehr langsame Übergänge zwischen einer Art und der nächsten und damit für den generell langsamen Prozess der natürlichen Selektion. Gleichzeitig scheinen sich manche Spezies schneller zu verändern als andere. Terrestrische Spezies transformieren offenbar rascher als marine Arten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Ökosysteme in ihrer Umgebung komplexer und sensibler für Veränderungen sind als unter Wasser. Landlebewesen müssen sich kontinuierlich gegen den Wandel der Jahreszeiten, Trocken- und Regenzeiten, Waldbrände und Phasen drastischer Veränderungen wie der Eiszeit behaupten. Die Fossilisationslehre zeigt auch, dass ausgestorbene Arten niemals zurückkehren. Denn wenn eine Spezies ausstirbt, sind ihre evolutionären Vorfahren längst Geschichte. Es gibt also keine ältere Spezies, die die verschwundene Form erneut hervorbringen könnte. Ein gutes Beispiel hierfür ist der flugunfähige Dodo, der bereits im 17. Jahrhundert ausstarb. Da auch seine genetischen Vorfahren verschwunden sind, wird die Evolution also nie wieder einen Dodo hervorbringen. Blink Nummer 9. Die natürliche Selektion erklärt die geografische Verteilung der Arten. Viele Tier- und Pflanzenarten sind nur in bestimmten Teilen des Planeten zu Hause. Und auch diese geografische Differenzierung lässt sich durch die Selektionstheorie erklären. So folgt die globale Verteilung der Arten drei wesentlichen Regeln. Erstens beherbergen zwei Lebensräume mit nahezu identischen Lebensbedingungen nicht zwingend dieselben Spezies. Es gibt nahezu identische Entwicklungen in bestimmten Gebieten Südamerikas und in bestimmten Teilen Südaustraliens. Trotzdem leben die Emus nur in Australien. Zweitens entwickeln sich in Lebensräumen, die durch natürliche Migrationsgrenzen voneinander getrennt sind, deutlich unterschiedliche Spezies. Räume wie Zentral- und Südamerika, die seit jeher durch Landwege verbunden sind, werden dagegen von sehr ähnlichen Arten bevölkert. Und drittens bestehen erkennbare Ähnlichkeiten zwischen Arten, die auf ein und demselben Kontinent existieren. Ein Beispiel hierfür sind die Gattungen der Agoutis und Viscachas in Südamerika. Diese Nagetiere ähneln den europäischen Hasen und Kaninchen, unterscheiden sich aber durch Merkmale, die sie durch die Anpassung an ihren gemeinsamen Lebensraum entwickelt haben. Aber wie passen diese Regeln nun zur Theorie der Abstammung mit Modifikation? Nun, Migration und Modifikation gehen Hand in Hand. Wir haben gelernt, dass die Arten im Laufe der Zeit in neue Lebensräume vorstoßen und sich dann an die dortigen Lebensbedingungen anpassen. Und diese Diversifizierung ist ein ewig andauernder Prozess, sodass sich eine Spezies mit jeder Generation weiter ausbreitet und verändert. Irgendwann aber kommt die geografische Ausbreitung einer Spezies zum Stillstand, weil sie eine natürliche Migrationsgrenze wie das Meer erreicht. Der australische Emu mag zum Beispiel den gesamten Kontinent erobern, aber den Ozean kann er mit seiner Flugunfähigkeit nicht überwinden. Jene Vögel, die fliegen können, sind hingegen wahre Meister der Migration. Sie sind sogar so gut darin, dass sie anderen Arten bei der Überwindung geografischer Grenzen helfen. So gibt es Muscheln, die sich buchstäblich an die Fersen von Zugenten heften und sich erst nach einer gewissen Wegstrecke fallen lassen. Ein weiteres Beispiel sind die Keimlinge bestimmter Wasserpflanzen, die wohl oder übel in den Schlammresten an den Füßen von Zugvögeln auswandern. Blink Nummer 10. Die Abstammung mit Modifikation erklärt die Ähnlichkeiten zwischen Organismen derselben Klasse. Die Biologie unterteilt die gigantische Artenvielfalt der Welt in bestimmte Rangstufen wie Klassen, Ordnungen, Gattungen oder eben Arten. Die Voraussetzung für all diese Gruppierungen sind stets ganz bestimmte Gemeinsamkeiten. So fallen alle Tiere, die ihre Nachkommen mit Hilfe von Milchdrüsen ernähren, automatisch in die Klasse der Säugetiere oder Mammalia. Alle Säugetiere, die wie die Hausmaus an Ober- und Unterkiefer Nagezähne entwickeln, gehören wiederum zur Ordnung der Nagetiere oder Rodentia. Diese Gruppierungen lenken den Blick direkt auf die offensichtlichen Gemeinsamkeiten der zusammengefassten Organismen. Die Klasse der Säugetiere umfasst zum Beispiel so unterschiedliche Spezies wie Menschen, Maulwürfe und Fledermäuse. Und doch gibt es eine frappierende Ähnlichkeit zwischen der menschlichen Hand, der Klaue eines Maulwurfs und den Flügeln einer Fledermaus. Sie bestehen nämlich aus ähnlichen Anordnungen derselben Knochen. So erstaunlich diese Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick sein mögen, auch sie lassen sich durch die Theorie der Abstammung mit Modifikation erklären. Ihr zufolge stammen schließlich alle Säugetiere von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Und dieser evolutionäre Vorfahre hatte eine evolutionäre Vorstufe der Handstruktur, die sich heute bei all diesen Säugetieren wiederfindet. Danach wiederholte sich das inzwischen bekannte evolutionäre Spiel. Die Nachkommen des ersten Säugetieres erschlossen neue Lebensräume. Und die natürliche Selektion begünstigte die Reproduktion von Veränderungen, die sich in den neuen Umgebungen als vorteilhaft erwiesen. Die Hand des Menschen entwickelte sich zu einem extrem flexiblen Greifwerkzeug, die des Maulwurfs zu einem kräftigen Grab- und Schaufelinstrument und die der Fledermaus zu einem flugfähigen Flügel. Die Theorie der natürlichen Selektion liefert also schlüssige Erklärungen, wo andere Ansätze straucheln. Die Vorstellung, eine übernatürliche Kraft habe all diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einem spontanen schöpferischen Akt erschaffen, ist weitaus weniger plausibel als die Theorie der gemeinsamen Abstammung und der langsamen und kontinuierlichen Anpassung an immer neue Lebensräume. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass Darwins Evolutionstheorie unsere Vorstellung von der Entwicklung der Lebewesen revolutioniert hat. Demnach ist die Tier- und Pflanzenwelt nicht von einer göttlichen Schöpferkraft geformt worden, sondern sie verändert sich durch natürliche Selektion. Und das funktioniert so. Individuen, die durch erbliche Variation besser an Lebensumstände angepasst sind, haben eine höhere Überlebenschance. Indem sie ihre vorteilhaften Merkmale weitergeben, passen sich die Arten kontinuierlich an die Umweltbedingungen an. Das waren unsere Blinks zu Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl von Charles Darwin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.